Aber lassen wir nun Werner Krell Junior zu Wort kommen.
Wie gesagt, das war ja 1909. Das war damals mein Großvater, der stammte aus Süß. Süß liegt bei Richelsdorf, bei Sondra. Da hieß früher, das halbe Dorf hieß Krell. Ja. Mein Großvater, das waren 13 Kinder, 1884 geboren und hatte das Metzgerhandwerk, sein Hausschlachter gewesen. Das lief zu Kaiserszeiten sehr gut. Und er hatte seine Hausschlachtung so gemacht, das waren ja ein Haufen Brüder gewesen, dass zwei Brüder dann für ihn schlachteten, die er angelernt hatte. Und er hatte seine Wurst in Kassel verkauft und hatte dann in der Wolfsschlucht 1909 sein Geschäft angemeldet. Zwar war das quasi eine Kellerwohnung. Er wurde dann im Ersten Weltkrieg eingezogen, da er nun Hausmetzger war. Verpflegung war sehr, sehr schlecht für die normalen Soldaten. Die Offiziere haben gelebt wie die Maden im Speck. Er hat dann bei den Offizieren auch ein paar Hühner geklaut. Solch war ja nicht tiefgefroren, sowas gab's nicht. Die waren lebend, Kopf ab, alle ringsherum damit erstmal versorgt, richtige Hühnerbrühe und sowas. Und er brauchte das, weil der kränkelte. So, dann kamen dann Offiziere, wurde es immer so zu oberst gekrempelt und dann hat man dann bei denen in der Unterkunft die Knochen gefunden. Weil es ihm gesundheitlich so schlecht ging, hat sich ein anderer dafür gemeldet und der kam dann 7 Tage in Bau. Der sich gemeldet hat, den kannte ich noch, von dem wusste ich das auch, das war der Gustav Lehmann, der Urgroßvater von dem Jens Lehmann, deutschen Nationaltorhüter. Mhm. Das habe ich aber jetzt erst vor 4-5 Jahren rausbekommen. Ja. Ich hatte in der Gaststätte einen Saunaclub aus Cuxhaven und da fragte mich eine Frau aus Cuxhaven, kennen Sie dann einen Herrn Lehmann von der Molkerei noch? Ich sagte, da gab es nur einen, das war doch Gustav Lehmann, so ein sehr guter Freund von meinem Großvater, die sich im Ersten Weltkrieg kennengelernt hatten. Nur meinen Großvater hatte ich nie gekannt, der ist in 41 gestorben. Aber durch den Gustav, da wusste ich viel, das war die Seele vom Betrieb gewesen. Der Erste Weltkrieg zu Ende war, keine Arbeit, die standen in Verbindung. Da hat er sofort den Gustav zu sich geholt und hat gesagt, du bist meine rechte Hand hier. Was du nicht weißt, was du nicht kannst, lerne ich dich an. Und der Gustav ist mit 83 oder 84 Jahren Anfang der 60er gestorben, war 2 Tage vor seinem Tod noch im Betrieb. Ja, trotzdem hohen Alter ist er immer stundenweise mit der Straßenbahn zum Lindenberg hochgekommen, hat sich seine Gummistiefel angezogen, die Schürze umgezogen, hat den Hof gekehrt, hat Käse abgeworfen, war ein Mädchen für alles, in dem Alter noch. Wie gesagt, um da wieder drauf zurückzukommen, hatten dann in der Wolfsschlucht, wo dann hauptsächlich Butter hergestellt, wurde richtig produziert in einem Kellerraum, war alles Handarbeit. Butterfass wurde damals alles noch mit der Hand gedreht, die kleinen Butterpferde mit der Hand. Ausgeliefert wurde mit dem Hundeschlitten, mit dem Hund davor und die Form, die Butterform, das waren damals 250 Gramm und 125 Gramm. Das, so Ach sind so. Die Butterformen gewesen. Da wurde erst mit Wasser, damit das feucht war, damit die nicht kleben blieb.
Ja.
Dann wurde die Butter reingemacht, wurde abgestrichen und das ganze Ding dann rumgedreht, direkt in die Mitte von der Folie. Das war also hinterher eine Fingerfertigkeit, muss man sagen, das ging bald wie eine Maschine. Ne? Mhm. Und dann hat man noch verschiedene Ornamente, eine Tulpe oder eine Rose und so weiter. Ist das da auch drin? Jetzt muss ich das ganze Geld raus. Das wurde dann ausgeliefert von meinem Onkel und von meinem Vater, noch vor der Schule. Und dann ging es erst in die Schule.
Mhm. Naja, so gut wie ich das von meinem Vater nicht her weiß, sondern nicht von seinem Bruder, sondern von einem anderen Bekannten. Ich sagte, er hat also schlechte Karten in der Schule gehabt, weil er meistens im Unterricht einschlief. Und ein Lehrer hat ihn sich dann unter die Fittiche genommen, der hat gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Und er hat das dann rausbekommen und dadurch ist er auch gefördert worden. Jedenfalls, der Wolfsschlucht, das wurde zu klein. Er kam bei Kriegsende, hieß es dann, es war ja nun alles down, alles am Boden, Erste Weltkrieg. Und dann hatte mein Großvater, der Ernst, quasi für Butterbrot und Ei, die damalige Farbenfabrik am Lindenberg erstanden. Die ging durch die ganze Sache, ist die auch kaputt gegangen. Das war 1922, dann kam die Inflationszeit. Und da sagte mir mein Vater später mal, also wir haben manchmal geheult vor Hunger. Sagte, wir mussten ja den Betrieb weitergeben, was wollten wir sonst machen? Es gab keine Arbeit, es gab gar nichts. Sagte, und die Zeit, die ging dann Gott sei Dank auch vorüber, war dann soweit, kam Hitler an die Macht. Sagte mein Vater, ich war schon vorher in der NSDAP eingetreten. Und ganz einfach im Grunde, uns blieb ja gar nichts anderes übrig. Das war der einzige Strohhalm, den es damals gab. So, das hat mit Hitler nichts zu tun gehabt. Wenn dann ein anderer da gewesen wäre, hätte man den genauso gefördert, beziehungsweise. Wie gesagt, um da wieder drauf zurückzukommen, hatten dann in der Wolfsschlucht, wurde dann hauptsächlich Butter hergestellt.
Achso, richtig produziert in der Wolfsschlucht.
Wurde richtig produziert in einem Kellerraum unten drin. War alles Handarbeit.
So ein Butterfass noch Butter gemacht, oder?
Butterfass wurde damals alles noch mit der Hand gedreht. Die kleinen Butterpferde mit der Hand.
Ja.
Ausgeliefert wurde mit dem Hundeschlitten, mit dem Hund davor. Und die Form, die Butterform, das waren damals 250 Gramm und 125 Gramm. Ja. Das, so Ach sind so. Die Butterformen gewesen.
Ja. Ja. Achso, da wurde es reingepackt. gepresst, glatt gestreichelt.
Erst mit Wasser, damit das feucht war, damit die nicht kleben blieb.
Ja.
Dann wurde die Butter reingemacht, wurde gestrichen und das ganze Ding dann rumgedreht, direkt in die Mitte von der Folie. Das war also hinterher eine Fingerfertigkeit.
Ja, ja.
Muss man sagen, das ging bald wie eine Maschine. Ne?
Hm.
Und dann hat man noch verschiedene Ornamente, eine Tulpe oder eine Rose und so weiter. Ist das da auch drin? Jetzt muss ich ganz Geld raus. Das wurde dann ausgeliefert von meinem Onkel und von meinem Vater. Nur vor der Schule. Und dann ging es erst in die Schule.
Mhm. Naja, so gut wie ich das von meinem Vater nicht her weiß, sondern nicht von seinem Bruder, sondern von einem anderen Bekannten. Ich sagte, er hat also schlechte Karten in der Schule gehabt, weil er meistens im Unterricht. Und ein Lehrer hat sich dann unter die Fittiche genommen, der hat gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Und er hat das dann rausbekommen und dadurch ist er auch gefördert worden. Jedenfalls, der Wolfsschlucht, das wurde zu klein. Er kam bei Kriegsende, hieß es dann, es war ja nun alles down, alles am Boden. Erster Weltkrieg, denke mal an die Entente von Paris, ne?
Ja.
Sonst blieb ja so gut wie gar nichts. Und dann hatte mein Großvater, der Ernst, quasi für Butterbrot und Ei, die damalige Farbenfabrik am Lindenberg erstanden. Die ging durch die ganze Sache, ist die auch kaputt gegangen.
Ja.
Nur
war das?
Das war 1922. Nur, dann kam die Inflationszeit.
Ja.
Und da sagte mir mein Vater später mal, also wir haben manchmal geheult vor Hunger. Sagte, wir mussten ja den Betrieb weiterführen, was wollten wir jetzt sonst machen? Es gab keine Arbeit, es gab gar nichts. Sagte, und die Zeit, die ging dann Gott sei Dank auch vorüber. War dann soweit, kam Hitler an die Macht. Sagte mein Vater, ich war schon vorher in der NSDAP eingetreten. Ein ganz einfacher Grund, und es blieb ja gar nichts anderes übrig. Das war der einzige Strohhalm, den es damals gab. Sagte, das hat mit Hitler nichts zu tun gehabt. Wenn ein anderer da gewesen wäre, hätte man den genauso gefördert, beziehungsweise. Also wir hatten auch zwei Holländer auf dem Betrieb. Das war der Henk Goitsches. Und der Dick macht zwei Holländer. Der Henk war gerade 18. Hatte unwahrscheinlich Heimweh gehabt. Den hatte sich meine Mutter dann unter die Fittiche genommen. Von wegen. Die Zwangsarbeiter am Extratisch essen und bekommen minderwertiges Essen und Getränke. Muss ich sagen, stimmt nicht. Die haben das gleiche Essen und die gleichen Getränke bekommen wie jeder andere auch. Da wäre die Mühe viel zu groß gewesen, um da zweierlei Essen zu machen. Und zwar bei so vielen Leuten. Das gab's gar nicht. Und dazu muss ich sagen, der Krieg war zu Ende und der Henk hat mir das mal erzählt. Der ist ja dann auch wieder nach Holland. Ist aber nicht gleich bei Kriegsende nach Holland, sondern ist mit dem Dick noch ein paar Wochen hier geblieben, weil er gesehen hat, das läuft ja nichts ohne unsere Arbeit. Sag, das erste Begrüßung von meinem Vater war die, dass ich links und rechts eine Ohrfeige bekommen habe, weil ich noch nicht sofort nach Holland zurückgehe. Also ich kann es nur sagen, die sind, ich weiß es vom Henk noch, also etwas Geld in Holland verdient hatten, jeder eine Vespa angeschafft und sind in ihrem Urlaub nach Kassel gekommen. Haben wir bei uns geschlafen, alles, haben hier ihren Urlaub gemacht.
Ja.
Und der Henk hat sogar seine Hochzeitsreise nach Kassel gemacht. Ja, hat also damals die Farbenfabrik übernommen.
Wissen Sie noch irgendwas über die Farbenfabrik? Wie lange die das schon gemacht haben?
Die muss ich also sehr lange bestanden haben, denn naja, allzu lange nicht, muss man mal so sagen. Aber das Gesetz war damals, pyrotechnische Erzeugnisse dürfen nur hergestellt werden, wenn sie 1500 Meter vom bewohnten Gebiet, das war zu Kaiserszeit schon gesetzt, wegen Explosionsgefahren und so weiter. Es war so, also ringsherum war überhaupt, da war alles Feld.
Ja,
also
ja.
Was heute alles bebaut ist und so weiter. Auch die Lungenheilstätte, die kam ja dann auch erst später. Und die Lungenheilstätte oben am Lindenberg waren ja auch reine Selbstversorgung. Da, wo heute die Feuerwehr drin ist, da ist das war Schweineställe und so weiter, da war das ganze Viehzeug drin.
Ja. Und ist Ihnen da was bekannt, dort, wo die Farbenfabrik da war?
Ja.
Da soll früher mal, vor ein paar hundert Jahren, Schindanger gewesen sein und da Galgen gestanden haben.
Da hat ein Galgen gestanden, das war aber da oben, wo das Tannenwäldchen ist.
Ach da.
Da war das.
Ja.
Da hat ein Galgen gestanden.
Ja.
Das weiß ich aber von meinem Großvater her, mütterlicherseits. Der hat mir das mal erzählt.
Ja.
Der stammt ursprünglich aus dem Eichsfeld und hat da eine Käsefabrik angefangen in der Mirheimstraße. Das war der Käserei Riepenhausen. Er hatte also den Harzer hergestellt. Das Handwerk hatte er kennengelernt. Wie gesagt, wir sprechen jetzt von dem Vater von meiner Mutter.
Ja.
Hat er in Mainz kennengelernt.
Ach ja.
Zwar ist er auf Wanderschaft gewesen. War zur Jahrhundertwende, also von 1899 auf 1900, im Vatikan zu Fuß.
Ja.
Ist dann auf dem Rückweg
über der Alpen weg und unten mit einem Floß vom Schwarzwald bis nach Mainz hoch. Und hatte in Mainz dann das Harzer Handwerk kennengelernt. Und hat dann auf der Wanderschaft von Mainz Richtung Eichsfeld in Nordrhein-Westfalen eine Frau kennengelernt. Und das, die ganze Ecke da vorne, das war alles die Käsefabrik inklusive Sägewerk. Man hatte also die Verpackung selber hergestellt. Käsefabrik selber grenzte rückwärts bis zur Hassia Seifenfabrik. Damals Diemar, Schmidt und Diemar.
Ja.
Mein Vater, der hatte in Mecklenburg-Vorpommern das Molkereihandwerk gelernt. Er sagte immer, das war also als Stift, da wurde bald jeder Hund besser behandelt wie der Stift. Du warst für jeden Dreckarbeit, warst jetzt für zuständig. Hm. Aber was er mitbekommen hat, zum Beispiel sibirische Butter, die hatte die Molkerei auch vertrieben, wo er gelernt hatte. Und er hatte dann hier in Kassel auch die sibirische Butter eingeführt. Und das war eine erstklassige Butter, um Biskuit und Blätterteig und sowas zu machen. Da hatte er wie Kaffee Paulus und so war die besten Abnehmer gehabt.
War das jetzt eine spezielle Art, Butter herzustellen?
Das war eine spezielle Art. Die hat er gar nicht hergestellt, sondern da hat er mit gehandelt.
Importiert aus Sibirien?
Importiert, ja. Und zwar der Importeur, der kam aus Rostock. Und da hat man dann von Rostock aus, hat er die Butter mitgebracht.
Ging das mit dem Schiff bis Rostock erst?
Mit dem Schiff bis Rostock und dann hier nach Kassel. Ne?
Ja.
Und da sind die an und für sich ganz, das war also gutes Fundament gewesen. Ja, dann hat man so weiter. Und der Betrieb ist dann gebaut worden.
Ja, ist das alte Zeug abgeräumt worden oder steht da noch was davon?
Der alte Betrieb ist in 32 gebaut. Der erste Betrieb ist in 32. Vorher war das alles improvisiert durch die Farbenfabrik. Auch der viereckige Schornstein, das ist alles in 32 gebaut worden. 32. Und das bis auf den Schornstein und das damalige Kesselhaus abgeräumt worden. 1952 ging der Umbau los in drei Etappen. Hat also abgerissen, zwei Teile abgerissen, ein neu aufgebaut, sodass man da dann immer wieder im Ding, ein anderes Kesselhaus wurde gebaut. Da kam ein fahrbarer Kessel her. Damals war alles mit Koksfeuerung. Wir hatten ja das Gaswerk in Bettenhausen gehabt.
Ja.
Da viele, die
Koks
hatten,
ja.
Später war es dann anders. Später durch die Montanunion ist ja die Kokserei hat ja aufgehört. In Kassel das Gaswerk. Ne. Das war während dem Zweiten Weltkrieg die große Angst von den Bettenhäusern.
Das
Gaswerk halt. Ja, Gaswerk keinen Volltreffer abbekommt.
Ja, ja.
Die Sörebahn, ne? Das war da auch als Kinder. Da standen sie unten mit der Fahne, halt, der Zug kommt. Da waren da bei der Dampflok ein oder zwei Waggons zu viel hinten dran. Da wurde Schwung geholt, damit es ab Richtung Lufelden hochging. Und dann mit den Dampflern ging immer. Ja. Und mir als Schulkinder da gestanden, lieber Kletzer, helf mir doch. Und dann war Ruhe. Da kam der ganze Zug wieder zurück.
Ach. Musste noch einen neuen Anlauf
nehmen. Und noch mal, noch mehr Anlauf nehmen. Wurde noch mal richtig angerufen, noch mehr. Und dann kam das Ding da an. Lieber Kletzer, helf mir, Kletzer. Das Blumengeschäft Kletzer.
Ja, ja.
Daher, lieber Kletzer, helf mir doch.
Ja, schön. Und, also 52 ist dann noch mal alles erneuert worden?
52, 54 war dann alles fertig. Ja. War der Betrieb dann so erneuert worden, wie es heute als Ruine noch steht, ja.
Und da hatten Sie ja auch Geschäfte in der Stadt, ne? Oder ein Geschäft, ein großes. Und
das
eine
war,
Milchbar.
Das war in der Kurfürstenstraße Nummer HLK, in der Kurfürstenstraße 10. Da war das HLK hier unten drin.
Ja.
Das nannte sich Hessische Lebensmittelkaufstätte.
Aha.
Das lief sehr gut.
Waren da mehr Geschäfte drin als die Molkerei, oder?
Da war nicht die Molkerei drin, das war ein richtiger Supermarkt. Das war der erste Supermarkt
so.
In Kassel.
Ach so.
1954 schon.
Und den hat Krell betrieben?
Der hat das ganze Gebäude gebaut,
ja.
Oben vermietet.
Ja.
Unten drunter waren zwei Tiefkühlkeller. Nicht Kühlkeller, sondern
ja.
Tiefkühlkeller.
Ja.
Die sind bis vor kurzem noch an der Deutsche See vermietet worden.
Mhm.
Beziehungsweise an der Nordsee. Ist ja sowieso alles Unilever. Ist
ja
alles eins.
Ja, ja.
Das ist der Ständeplatz Nummer 11. Das ist auch verkauft worden.
Ach so, das ist ein anderer Standort.
Ständeplatz Nummer 11 ist das.
Ja, aha.
Das ist an der Sparkasse gegangen.
Ja.
Da war drinnen, hier oben war der Kinderarzt Dr. Paul Melchior.
Ja, so.
Der Vater von dem Björn Melchior oder wie sie alle heißen. Da war hier drüben war Espenkotte und Lillisch. Da war der Laparose, ein Pelzgeschäft.
Mhm.
Da war Melchior, ein Schneidermeister, der hatte zu der Zeit schon in den Anfang der 50er schon 12 Leute fest eingestellt als Schneidermeister.
Ja.
Und da war Reisig und hier drüben war Reisig, ja, Fußbodenbelege und so weiter und so fort. Jedenfalls in dem ganzen Komplex waren 7 Ärzte, deshalb hat man das Kasseler Ärztehaus genannt. Ah, ja. Und das ist verkauft worden.
Aber da war ein Milchgeschäft drin. Von
der da war kein Milchgeschäft drin, nein.
Das Haus gehörte nur Krells.
Das Haus hat der Vater gebaut, schon 1949.
Ja.
Das war das erste vierstöckige Haus in Kassel. Da musste er gerichtlich gegen vorgehen, weil der damalige OB Seidel gesagt hat, es wird in ganz Kassel nicht höher wie mit 2 Stockwerken gebaut. Da hat sich gegen aufgelehnt.
Ja.
Ist er Gott sei Dank durchgekommen.
Ja.
Der erste Bau, der am Ständeplatz war, das war Ecke Wilhelmstraße, das war der Peterbau. Der durfte nur, wie gesagt, zweistöckig bauen. Mhm. Da hat er auch das Stockwerk dann so hoch gebaut. Und danach musste man sich dann hier angleichen. Angleichen musste man sich bis zur Treppenstraße runter. Die haben dann hinterher fünfstöckig gebaut.
Ja.
Das war also, nee, aber das hat er 1949 schon gebaut, bevor der neue Molkereibetrieb gebaut worden ist, war das Grundstück sehr günstig durch eine Tante erhalten hatte, die kinderlos waren.
Ja.
Ja. Da haben wir da oben drinnen gewohnt. Das war natürlich auch eine Wohnung. Das war die Küche.
Ja.
Hier, da hat man da draußen, hier auf dem Vorbau, das war quasi der Kühlschrank im Winter. Da gab es damals einen von dem Elektrizitätswerk. Passionierter Jäger, wie man so meint, oder er meinte das. Und die Eltern hatten vom Zahnarzt Staude aus Kassel. Der ist erst vor Jahren gestorben, weit über 90. Der hatte die Jagd bei Wellerode und der hatte dem Vater 2 Hasen gebracht. Der durfte schon mit Schrot schießen, erlaubt es von Amis gab. Und die 2 Hasen hat man auf dem Flur unter das Waschbecken gelegt. Also, was ist dahin damit? Mir sagte Mutter zu mir, nimm doch mal Zeitungspapier und pack die Hasen da ein, sie liegen da so rum. Und da habe ich die Hasen genommen und habe die so hintereinander gelegt. Ne? Und dann ein Zeitungspapier, nur dass vorne den Kopf rausguckte und hinten der Purzel. Und da klingelte Sturm an der Tür, da stand der Grosse draußen, wollte den Strom ablesen, war furchtbar aufgeregt. Und meinte dann zur Mutter, nun kommen Sie mal her und gucken Sie mal dann. Um Gottes Willen, wo haben Sie denn den Riesenhasen her? Sowas habe ich im Leben noch nicht gesehen, der konnte sich gar nicht beruhigen. Der konnte sich nicht beruhigen.
Ja.
So ein Haus.
Ja.
Da ist das Transformatorenhaus.
Ach,
ja. Das ist ja jetzt alles eingefallen hier. Ne?
Ja.
Und jetzt, als ich da war, habe ich gesehen, da guckte ein Teil von der alten Digitalwaage oben raus, aus dem ganzen Schutt, der da ist.
Ach, ja.
Wo ich als Pimpf, als Schuljunge, die Schule war zu Ende, ging es nicht gleich zum Mittagessen. Erst da ins Lager rein, Käse abwiegen. Edamer, Dilsäter und so weiter.
Ja,
ne?
Ja.
Die kamen dann immer in Kartons, wo so 5 Stück drin waren. Die war aber nur der Karton abgeworfen, das Gesamte. Und die einzelnen Käse muss ich dann abwiegen.
Ach so.
Und wenn ich dann meine Arbeit erledigt hatte, ging ich erstmal heim, hoch zum Essen. Ne?
Ja.
Ruhe war da nichts drin. Oder ins Lagerhaus nach drüben Öl abpumpen. Das waren so 200 Liter Fässer, unterschiedliche Gewichte. Da wurde das Öl, Speiseöl natürlich, in 25 Liter Kanister abgepumpt. Mit den 25, das ging noch. Die konnte ich auch so runterziehen dann.
Ja, ja.
Aber mit den 500, mit den 200 Kilo Fässer, da musste immer einer mit anpacken.
Ja, ja,
denn da musste ja genau bündig oben abschließen, damit man festdrehen konnte.
Ja,
ne?
Ja.
Sonst wäre ja noch Öl da unten drin gebaut.
Ach ja, und die lagen erst, die Fässer?
Die lagen, ja. Und die musste man dann so rollen, damit die Öffnung genau in der Mitte oben war. Damit der letzte Tropfen rauskam. Ne?
Ja. Was wurde dann damit gemacht? In der Molkerei
wurde verkauft.
Verkauft.
Nein. Wir hatten ja noch Lebensmittelgroßhandel dabei.
Ach so.
Das waren damals Niederlassungen in Fulda, Hersfeld, Kreis Biedenkopf, also Holzhausen bei Biedenkopf, Marburg, Volkmarsen, Einbeck, Nordheim, Göttingen, Großschneen. Und Eschwege. Und da hatten wir 2, waren Hängerfahrzeuge. Und die haben dann die unter der Woche beliefert. Und am Samstag, Vormittag, da war dann Hochbetrieb, da kamen die alle auf den Hof, das Leergut hingebracht und die Fahrzeuge wurden gewartet. Und so mittags 2:30 fuhren dann die wieder weg. Natürlich voll beladen dann.
Ja.
Und das war der springende Punkt auch mit meinem Vater und mir. Ich wollte, dass wir da Geschäfte machten. Damals gesagt, wir müssen da Discounter machen. Und da hatte ich natürlich den schwarzen Peter in der Hand. Ich bin nicht der billige Jakob und nicht der billige Grell. Meinen Namen gebe ich für das nicht her. Und dann ging das so nach und nach.
Ja.
Das alles war ja nichts mehr. Das wäre damals der richtige Zeitpunkt gewesen. Ich habe mich damals mit dem Fähren erhalten.
Ja, der hat ja auf dem Königsplatz sowas, ne?
Richtig, der Hans. Ich weiß nicht, ob Sie ihn noch kennen.